Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 27. Natürlich die heutige Ausgabe über dies PTO European Open auf Ibiza. Wir haben uns den Mann der Zahlen, Fakten und Rankings ins Studio geholt. Thorsten Radde wird gleich live aus Ibiza zugeschaltet werden. Nick, es war eine coole Ausblick auf die PTO Open.
Ja, und wir haben alles mal ein bisschen mit Zahlen hinterlegt bekommen und aber auch erklärt bekommen, dass bei so einem dichten Feld man auch mit den ganzen Zahlen, die man sammelt, auch trotzdem nicht viel sagen kann. Also es bleibt alles am Ende eine große Vermutung und das Ding wird einfach unfassbar spannend bei den Frauen und bei den Männern. Und wir haben natürlich alle unsere Predictions abgegeben. Nils und ich so ein bisschen eher nach Bauchgefühl und Thorsten hat natürlich rein auf seine Zahlen vertraut. Und was da rausgekommen ist und noch viel mehr, hört ihr natürlich jetzt im Podcast.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05.
sind
für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könntest du mal auschecken. Und es gibt passend dazu auch noch mal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und das ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heat Game.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10.
10% Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Und da sind wir nach der Werbung drin. Triathlon Chat Nummer 26 und einen Tag vorm Rennen in Ibiza, den PTO European Open. Da müssen wir heute natürlich ein bisschen drüber reden. Und wir haben uns noch den absoluten Fachmann aller Zahlen im Triathlonsport eingeladen, um hier nochmal kurz einen Abriss zu bekommen. Und das ist natürlich kein geringerer als Thorsten Radde von T-Rating. Und Thorsten, du sitzt auch im Hotel irgendwo auf Ibiza. Das heißt doch, du hast doch irgendeine Rolle vor Ort, wahrscheinlich wieder für die PTO, oder? Hallo erstmal und erzähl uns doch mal, was du da so vor Ort machst.
Ja, hallo in die Heimat nach Hamburg. Hallo Nick, hallo hallo Nils. Ich
Moin,
bin in
Thorsten.
Ibiza für die PTO im Auftrag der PTO sozusagen, weil viele Kollegen der PTO und ich haben Informationen zusammengestellt für die in Anführungsstrichen armen Menschen, die am Mikro sitzen müssen und über das Rennen berichten. Und die natürlich beim Rennen dann auch noch diverse Infos brauchen für jemanden, der sich in den Ergebnislisten rumwühlt, durch die Splits durchwühlt, auch mal guckt, wer gerade nicht im Bild ist, aber trotzdem erwähnenswert ist. Und da ist so eine Rolle, ja, der HR nennt das immer Kommentatoren-Assi, Komm-Assi, der dann mal während des Rennens auch nochmal eine Info reinstreut, was sonst noch so alles interessant sein kann. Und es ist einfach also eine spannende Rolle, so ein bisschen mitzubekommen, wie so eine Fernsehproduktion abläuft. Das macht man sich ja auch nicht so richtig Gedanken davon, wie viele Leute und wie viel Arbeit da im Vorwege reingeht, um dann tatsächlich die Bilder, die dann irgendwann Eurosport oder Eurosport 2 zeigen wird, tatsächlich vorzubereiten und da was Brauchbares hinzubekommen. Also es ist ein bisschen mehr, als man das so gemeinhin denkt.
Ist denn bei dir jetzt so, da du sprichst es gerade an, Eurosport, Eurosport 2, PTO, das ist so jetzt die Company, die sagt, wir wollen das Ganze ein bisschen mediengerechter machen. Ist es für dich jetzt ein anderes Gefühl? Also merkst du jetzt auch, da ist jetzt ein bisschen Druck auf den Kessel, weil halt einfach nicht nur in Anführungsstrichen HR3 berichtet, sondern dass einfach wirklich jetzt eine globale Geschichte ist. Also guckst du nochmal die Zahlen doppelt an oder ist es für dich Business as usual?
Na, also eigentlich ist es Business as usual, weil die Kollegen von HR oder Bayern für Rot, die sind da natürlich genauso ernsthaft dabei wie jetzt so eine internationale Reichweite, außer dass es halt Deutsch oder Englisch ist, aber das stört mich da nicht so sehr. Aber der Anspruch, dass die Zahlen und Informationen, die darüber kommen, brauchbar sind und verwendbar sind und dass jetzt jemand, der nicht täglich Triathlon kommentiert, ich meine, das ist ja immer so die Vorstellung, dass man da hat, dass da Experten sitzen wie wir, die eigentlich einen ganzen Tag lang nichts anderes machen als Triathlon. Aber die Realität sieht halt leider anders aus. Also selbst ein Dirk Froberg, der ja nun jahrelang im Triathlon dabei ist, ich habe es dann in Frankfurt mitbekommen, der kam dann die Nacht vorm Rennen aus Hamburg an, weil er vorher irgendwelche Leichtathletik- oder DM-Geschichten moderiert hat. Und der ist natürlich super dankbar, wenn er so kompakt aufbereitet dann die Infos zum Feld bekommt. Und hier ist es jetzt nicht anders. Also da sind halt wirklich gute Kollegen dabei. Wir haben jetzt eine Vicky Holland, die Bronzemedaille in Rio gewonnen hat, die natürlich auch so in der Szene drin ist, eine Helen Jenkins, die da den englischen Stream mit kommentiert, all die sind schon in der Szene drin, aber so kompakt und griffig was zusammen zu haben, das wird von denen geschätzt und wenn die dann halt eine Frage haben, sei es, wie blöd auch immer die halt gerade ist in dem Moment, dann jemanden zu haben, dem sie die stellen können und der dann ja entweder die spontan beantworten kann, so wie ich vielleicht manchmal, oder ein bisschen Recherche macht und dann die Antwort gibt, das gibt denen halt auch Sicherheit in der Übertragung. Also jetzt ganz ab von den Kollegen, die eher so diese Moderation machen, die so allgemein aus dem Sportfeldumfeld kommen, aber gar nicht Triathlon so genau kennen. Sowas braucht man natürlich auch in der Sendung. Ich sage mal, die Leute, die das interessant machen können, dass das Gras wächst und schön grün ist oder die Beschreibung der Landschaft nebenbei machen. Also das muss man ja auch können. Das sind dann meistens natürlich nicht die Kollegen, die Triathlon leben und atmen. Und da so den Mix hinzubekommen und als Informationspartner zur Verfügung zu stehen. Ja, das ist so die Rolle, die ich habe, mehr im Hintergrund, aber macht total Spaß, weil die meisten Kollegen echt super nett, super interessant sind und halt auch so das Gefühl rüberkommt, dass das, was ich da tue, jetzt nicht nur so ein nerdy Zahlenfreak ist, sondern eben denen eben auch weiterhilft in dem Job, den sie machen müssen.
Sehr gut. Du hast gerade schon was gesagt, so du bereitest Informationen auf und so, das finde ich ganz gut, weil das könntest du vielleicht ja für unsere Hörer und Hörerinnen ja auch einmal machen, weil wir definitiv die Frage bekommen werden, wo kann man das Rennen überall gucken? Ist es jetzt nur auf Eurosport 2, ist es noch irgendwo im Stream? Und ich habe gerade das Gefühl, du hast da alle Infos, die wir brauchen. Also wo können wir das Ding morgen 8.15 Uhr scharfer Start der Männer schauen?
Also 8.15 Uhr ist Start, ich glaube die Übertragung geht um 8 Uhr los. Also ich weiß, definitiv gibt es auf Eurosport 2 einen deutschen Kommentar. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob man irgendwo Eurosport 1, ich habe es auch schon mal gesehen, dass der englische Kommentar auf Eurosport 1 war. Ich glaube aber nicht, dass das in Deutschland beides parallel laufen wird. Insofern wird es dann Eurosport 2 sein. Und da gibt es dann diverse Tricks mit Probeabo, dass man dann nach einer Woche wieder kündigt oder so, dass das jetzt nicht absurd viel Geld dafür kostet. Eine Sache fand ich auch spannend, so diese Diskussion, warum ist das jetzt auf Eurosport 2 und warum sollen wir dafür Geld bezahlen? Letztendlich ist das ja so ein bisschen der Ansatz der PTO, Triathlon als Fernsehsportart zu etablieren, wo das Hauptgeld eben nicht dadurch verdient wird, dass irgendwelche Age-Gruppe auch teilnehmen und ihre Teilnehmergebühren zahlen, sondern über die Fernsehübertragung das Geld reinzubekommen. Insofern ist das für mich eigentlich jetzt auch ein gutes Zeichen, dass so eine Firma wie Eurosport, Discovery, die da ja auch alle irgendwie zusammenhängen, mit eingestiegen sind und diese Übertragung übernehmen. Und dass man sich diesen ersten Stadium, den wir eigentlich immer ganz schick fanden, dass man das auf YouTube oder im Stream irgendwo direkt gucken kann, dass der zumindest für den Europabereich so ein bisschen übersprungen wurde, weil das zeigt, dass das Interesse der Medien an Triathlon als Sportart eben durchaus da ist und die damit was machen wollen. Ja, auch wenn es für uns als Superfans irgendwie doof ist, dass man für den Stream dann eben zahlen muss an der Stelle. Aber mal gucken, wie sich das langfristig entwickelt. Formel 1 hat ja auch so dieses Hin und Her zwischen freiem Fernsehen und Premiere und weiß nicht, wo es jetzt mittlerweile zu sehen ist. Mal gucken, wie sich das entwickelt, aber ich glaube, das ist leider so die Entwicklung, wo sich Fernsehen allgemein hin entwickelt.
Ich meine, letztendlich muss man sagen, ist es ja selbst bei König Fußball so, oder? Also auch da hast du doch mittlerweile relativ viele Bezahlkanäle. Und also ich muss sagen, was du gesagt hast mit dem Probeabo, den Trick habe ich, glaube ich, letztes Jahr vorm ersten PTO-Rennen angewandt, seitdem wird
hast du das Probeabo?
Genau, seitdem habe ich das Probeabo und Eurosport zieht monatlich 6,99, sehe ich dann immer auf PayPal, ach shit, du hast schon wieder vergessen zu kündigen. Aber ich bin dann auch immer ganz groß im Trainingslager, wenn dann irgendwelche spannenden Rennen sind, klappe ich den Eurosport-Player auf und dann können wir die Radrennen gucken. Also ich denke mal, das ist so eine Summe, die man dann doch irgendwie relativ gerne ausgibt, um hochwertige Sportberichterstattung zu haben. Und das hören wir jetzt ja, das finde ich auch immer mal ganz interessant, weil genau das, was du eben beschrieben hast, das haben Nick und ich auch schon erlebt. Man denkt immer, ja, da sitzen Ralf Scholz und Dirk Froberg in irgendwie im Liegestuhl auf Hawaii mit einer Pina Colada in der Hand und berichten vom Rennen. Aber da steckt einfach wirklich extrem viel hinter, was die Preise auch einfach extrem hoch macht und was halt auch so eine Übertragung immer extrem aufwendig macht. Aber umso mehr fiebern wir, glaube ich, dem Ganzen jetzt entgegen. Du bist ja auch einer der Männer, die die Zahlen quasi im Auge haben. Und ich glaube, alle, Nick und mir inklusive, tun sich schwer, Favoriten fürs Wochenende hervorzusagen. Also, wie sehen die nackten Zahlen und Fakten aus? Fangen wir mal mit dem Frauenrennen an. Ladies first.
Ich meine, das ist natürlich auch ein unheimlich schwieriges Thema, weil wir einfach ein Starterfeld haben, was so genial ist und so eng ist, dass es unheimlich schwer ist, jetzt von den reinen Zahlen her da eine Voraussage zu machen. Ich meine, also einfach, meine Zahlen beruhen einfach darauf, ich gucke mir die Rennergebnisse an, die Athleten gezeigt haben in den letzten Jahren und versuche daraus so eine, naja, ich sag mal, gewichtete Durchschnittsbetrachtung zu machen. Und das ist dann die Voraussage, die bei mir da rauskommt, mit so ein paar Zusatztricks. Da gehen natürlich auch diverse Zusatzinfos, die man so hat. Wer war jetzt wo im Trainingslager? Wer war verletzt? Wer kommt zurück? Irgendwie nicht so richtig ein, weil die schlagen sich halt nicht in alten Rennergebnissen nieder. Und von daher ist eigentlich bei jeder Voraussage, gut, man kann dann in den schwächeren Feldern immer relativ schnell erkennen, okay, das sind die 2, 3 Leute, über die der Sieg wahrscheinlich gehen wird. Aber bei solchen Feldern, wie wir jetzt hier haben, und wir natürlich auch dann in Hawaii oder Nizza oder 73 WM oder so haben, da hast du einfach dann relativ schnell, wo du sagen musst, ja, da gibt es diese 10, 15 Leute, die könnten gewinnen. Das ist jetzt aber kein gigantischer Erkenntnisgewinn, der bei solchen tiefen Feldern irgendwie entsteht. Da kann man dann eher so mal reingehen, mal sehen, ob wir dafür Zeit finden. Wie könnte sich das Rennen entwickeln? Wer müsste mit welcher Strategie unterwegs sein? Wann sieht man was? Auf was kann man während der Übertragung dann auch achten? Das sind dann wieder so die Nebeneffekte bei den tiefen Rennen. Aber gerade wenn wir an die Frauen gucken, ich fange mal einfach an nach den Startnummern. 201 Ashley Gentle, 202 Lucy Charles, 203 Paula Findlay, 204 Daniela Rief, 205 Anne Haug, so, und dann kannst du 206 Chelsea Sodaro, du kannst fast die Liste durchgehen und musst eigentlich sagen, boah ja, die darf man auch nicht vergessen. Hier ist auch noch jemand, wen man leider jetzt einen Strich durchmachen muss, ist Laura Philipp, die kurzfristig absagen musste. Die hätte sicher hier auch eine gute Rolle spielen können. Und so was ich mitbekommen habe, war die auch echt heiß auf das Rennen. Und umso größer ist die Enttäuschung, dass sie nicht da sein kann. Ja, aber du kriegst halt einfach einen großen Strauß an Namen zusammen, über die man da sprechen muss für so ein Rennen.
Ich habe eine Idee. Lass uns das doch mal so aufräumen, bevor du jetzt irgendwie so Zahlen, die auch dann man sich im Podcast immer schwer behalten kann, um die Ohren haust jeden. Lass das doch mal so angehen. Wer müsste denn laut deinen Zahlen von den Mädels, die da auf der Liste stehen, weil wir da jetzt ja mal anfangen, schon mal als erstes aus dem Wasser gehen? Und dann können wir ja von da so ein bisschen orakeln, wer fährt dann vielleicht ran oder fährt eine von denen auch weg und wie sieht's dann beim Laufen an? Dass wir so ein bisschen einfach mal so eine kleine Prediction machen auf Grundlage der Zahlen, die du hast.
Na gut, also ich glaube, die Schwimmführende vorauszusagen ist bei den Damen relativ einfach, weil ich glaube nicht, ob sie jemals, ich glaube, eins ihrer Kurzdistanzrennen ist sie mal nicht als Erste aus dem Wasser gekommen. Sonst ist Lucy Charles halt immer diejenige, die vorne rauskommt. Aber auch da fängt es schon an. Also ja, sie wird wahrscheinlich die Führende nach dem Schwimmen sein, aber kommt sie allein aus dem Wasser? Oder hat sie wieder die Schwimmform, die sie 2019 hatte? Oder eher so dieses 2022er, wo sie so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, sich abzusetzen vom Feld und irgendwie immer ein, zwei Leute relativ kurz dran war. Ich glaube, 73 WM war das, wo so dieser Kampf auf den letzten Metern war, wer denn erster aus dem Wasser kommt. Da wird es schon spannend zu sehen. Kann sie sich absetzen vom Feld oder hat sie Begleiter? Und wie groß ist die Lücke, die sie reißen kann?
Wobei da ja das Interessante ist, die Frage, das ist dann halt wieder so, was die Zahlen nicht widerspiegeln, liegt es daran, dass sie eine andere Form hat als 2019, oder liegt es einfach daran, weil das Frauenrennen auch wesentlich dynamischer geworden ist und die Frauen wissen, sie müssen vorne mit aus dem Wasser rauskommen, sonst ist das Rennen quasi schon nach dem Schwimmen entschieden, wenn sie eben nicht dabei sind, also haben einfach die starken Schwimmerinnen die Lücke zu Lucy geschlossen, also dass sie einfach diese Form aufgearbeitet haben, weil das hat man, finde ich, jetzt gerade auch so in den letzten Rennen gesehen, dass eine Anne beim Schwimmen extrem stark ist dieses Jahr. Also gerade, ich weiß gar nicht genau, auf Lanzarote war es, glaube ich, wo eine Athletin am Start war, die eigentlich im Schwimmen deutlich besser ist und wo Anne dann mit aus dem Wasser rausgekommen ist. Also ich glaube, das sind dann so die Dynamiken und die Entwicklungen, die die Zahlen halt nicht widerspiegeln können.
Ja, und auch inwieweit hat Lucy vielleicht ein bisschen weniger hart geschwommen als in der Vergangenheit, um mehr Power gerade in der ersten Phase auf dem Rad zu haben? Oder hat sie nicht die Schwimmform gehabt wie früher und hat jetzt ein bisschen anderen Aufbau? Also das wird schon mal so spannend sein. Und dann ist die Frage, wie groß ist dann die Lücke zu, sagen wir mal, für die auf dem Rad vielleicht eine Rolle spielen wird, mit Daniela Rief, und dann für uns interessemäßig Anne Haug und Ashley Gentle für das, was hinten raus beim Laufen passieren wird. Kann da schon die Lücke so groß gerissen werden, dass das Game Over für einige Leute vielleicht ist? Ja, unwahrscheinlich. Wenn wir aufs Rad gehen, dann ist eigentlich ja Daniela, wenn sie in Form ist und die Form hat, wie sie Nizza gezeigt hat, wie sie St. George Ironman WM gezeigt hat, dann ist sie auf dem Rad immer noch der Maßstab der Dinge im Damen-Triathlon. Kann sie dann nach vorne die Lücke zufahren zu Lucy? Was passiert dann? Zieht sie jemanden mit, jetzt so eine Paula Findlay, die ja eigentlich auch eine starke Radfahrerin, Schwimmerin ist, Holly Lawrence, die eine starke Schwimmerin, Radfahrerin ist, die jetzt in Oceanside nicht so gut in Form waren, profitieren die vielleicht davon, dass da um sie rum so ein paar Athleten sind, die nochmal wieder so den Tick extra geben und sich ein bisschen mehr fordern, um dann vorne mitfahren zu können, oder fährt Daniela einfach weg von den anderen und macht allein die Lücke zu Lucy? Und wo passiert das? Was passiert dann? Fahren die zusammen weiter oder reißt Dani dann vorne raus die Lücke? Also da kann es dann beim Radfahren auch schon wieder spannend werden. Mal gucken, was da wird.
Die Strecken, ganz kurz nochmal, also Schwimmen wird sehr wahrscheinlich mit Neoprenanzug sein, was ja dann auch wieder dafür sorgen wird, dass das Schwimmfeld wahrscheinlich ein bisschen eher dichter zusammen ist als auseinandergezogen. Radfahren ist so eine flache bis leicht wellige Strecke, oder? Also das ist jetzt nicht so ein, weil du es angesprochen hast, Kurs wie St. George, den man ja auf den Balearen auch hätte vermuten können, sondern da haben sie wirklich eine flache Strecke rausgesucht, auch mit Wendepunkten. Wie ist das? Also beim Laufen weiß ich, ist es eine sehr starke Wendepunktstrecke, wo sich die Konkurrenten ständig sehen werden, aber wie ist es beim Radfahren? Ist es dann One-Loop-Kurs oder ist es ein Two-Loop-Kurs?
Nee, also man fährt hier eine kleine Strecke durch die Stadt durch, die kleinen schmalen Sträßchen, die es da gibt in der Altstadt, um dann eine Hauptverkehrsstraße zu erreichen, die ich habe jetzt nicht genau, wie die Prozentwerte sind, aber so eine leichte Steigung hat in die Hügel hier hinein. Wird jetzt kein alpiner Anstieg sein, aber zumindest gibt es Höhenmeter, die da gemacht werden müssen. Und dann ist das im Prinzip eine Wendestrecke, die viermal zu durchfahren ist, wo man praktisch einmal hoch in die Berge umdreht und dann wieder zurückfährt und das Ganze viermal zurück zur Wechselzone. Also ich glaube, das wird nicht so sein, dass da jetzt irgendwie groß Lücken entstehen dadurch, aber es wird auf jeden Fall ein Rhythmuswechsel sein und es wird auf jeden Fall auch, ja, ich sag mal, so eine Powerstrecke sein, die vielleicht eine Daniela ein bisschen bevorzugt, weil da einfach dann auch mit Druck den Hügel hochgefahren werden muss, wo man eher mal Chance hat, auch jemanden wegzufahren, weil sich dann Watts, die man investiert, eher lohnen als, als auf einer komplett flachen Strecke, so Daytona oder so. Das ist halt was komplett anderes als hier. Und ich finde eigentlich den Vergleich zu St. George, wenn man jetzt diese heftigen Anstiege, die es da in St. George gegeben hat, aber so die erste Hälfte von St. George ist ja auch so ein bisschen, wellig, ist jetzt ein bisschen untertrieben. Also man hat halt Höhenmeter, die man macht, ohne dass das jetzt direkt ein 10% Anstieg ist. Also gefühlt, was ich so gesehen habe, ist das eigentlich ein ganz guter Vergleich.
Und von den Wendepunkten her ist es dann vergleichbar mit Dallas. Also wo man sich schon häufig sieht, was ja eine Dynamik des Rennens auch verändern kann, weil wenn du eine Information bekommst am Motorrad und hast, die sagt dir, du hast 2 Minuten Rückstand, dann kannst du es irgendwie einordnen. Wenn du aber halt am Wendepunkt wirklich faktisch siehst, du kommst dichter und dann ja auch immer wieder für dich selber die Splits nehmen kannst, das weiß ich noch aus meiner Zeit als Athlet, dann nimmt das ja eine ganz andere Dynamik an, sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Das verändert ja die Strecke und auch die Dynamik eines Rennens auch, wenn du dich regelmäßig siehst am Wendepunkt.
Ja, ich glaube, das wird den Athleten nicht schwerfallen, die Abstände halbwegs gut einzuschätzen und die Rennsituation so ein bisschen zu überblicken, ohne dass man jetzt dafür irgendwelche komische handgeschriebenen Whiteboards auf dem Motorrad entziffern muss, sondern das werden die relativ gut sehen. Ja.
Ja, das ist spannend.
Vielleicht auch zur Strecke morgens. Wassertemperaturen sind jetzt irgendwie um die 20 Grad. Das heißt, wenn jetzt nicht irgendwas ganz Komisches passiert, wird es auf jeden Fall, so wie du auch schon gesagt hast, Nielsen, Wetsuit-Swim sein. Ich glaube, das ändert gar nicht so viel, außer dass es das vielleicht Tick einfacher macht, mal eine Gruppe zu halten. Ich glaube, über die Abstände selber wird das gar nicht so groß verändern. Vielleicht sind die Gruppen ein bisschen mehr zusammen als ohne, aber so groß die Dynamik ändert es nicht. Im Prinzip läuft es draußen, schwimmen alle eine Minute oder zwei schneller oder langsamer. Aber ich glaube, bei der Strecke 2 Kilometer macht das jetzt nicht den gigantischen Unterschied für die Renndynamik aus. Radfahren hatten wir schon gesprochen und Laufen ist dann, ja, ich 4 oder 5 Runden Laufstrecke hier durch die Innenstadt, wo man so ein bisschen hin und her pendelt und auch relativ gut einschätzen kann, wie die Abstände sind. Also da werden auch beim Laufen der oder die eine Führende so den Überblick haben, wer rankommt, wird auch merken, komme ich jetzt näher oder nicht. Also da wird schon sehr, sehr viel mit im Kopf abgehen während des Rennens.
Ich wage
eine Prognose. Das ist ja so ein Punkt.
Ja, erzähl
nicht. Nee, nix, sag du, sorry.
Okay, ich wage eine Prognose. Ja, ich wage eine Prognose und sage, beim Laufen, gerade wenn man immer die Athleten gut sieht, wird Anne Haug mal wieder die schnellste Laufzeit in den Asphalt zimmern. Und ich glaube, dass es für die vorne sind, die gejagt sind, die Anne von hinten ranfliegen sehen, ein richtig mentales Game wird. Also da stark zu bleiben, wenn du die von hinten ranfliegen siehst, wird wahrscheinlich schwierig und wird, denke ich mal, auf der Laufstrecke zu Annes Vorteil sein.
2 Tüffel, ein Gedanken, genau das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, jeder, der Anne schon mal live am Streckenrand gesehen hat, wenn die den Hebel umlegt, ich glaube, dann kriegt man wirklich Angst. Wobei, Nick, das darf dann nicht so ein Tag werden wie auf Hawaii. Das war schon brutal, wo sie Lucy Charles quasi schon eigentlich zurechtgelegt hatte und die Lücke einfach nicht zuschließen konnte. Aber wenn man gesehen hat, wie Anne gerade auch auf Lanzarote gelaufen ist, also ich glaube, wenn sie die Laufbeine wieder hat und dann die Konkurrentinnen jeden Kilometer am Wendepunkt sieht und auch die Konkurrentinnen Anne Haug sehen, die dann wirklich das Messer zwischen den Zehen hat und dann auch diesen Laufstil sieht, das kann einen, glaube ich, als nicht ganz so starker Läufer schon brechen.
Sogar muss ich noch hinzufügen, weil vielleicht haben nicht alle den Podcast diese Woche mit Fred Funk gehört. Das ist ja mittlerweile auch im Männerlager angekommen. Also Freds Hauptziel für den Lauf ist auch, schneller zu sein als Anne.
Ja, ich würde das sogar noch ein Stück weiterziehen, weil ich glaube, dass einfach viele der Athleten auch so eine Zahl im Kopf haben. Wenn ich vor Anne landen will, dann muss ich 3 Minuten, 4 Minuten Vorsprung nach dem Radfahren haben. Und insofern wird sich das auch schon beim Radfahren entwickeln, dass versucht wird abzuschätzen, wie groß ist jetzt mein Abstand vor Anne und muss ich beim Radfahren eventuell auch nochmal richtig kräftig reintreten, um überhaupt eine Chance zu haben, beim Laufen vor ihr bleiben zu können. Insofern, ähnlich wie beim Männerrennen, wird einfach eine ziemlich heftige Dynamik sein, dass auch beim Rad richtig Zug auf der Kette sein wird. Nicht nur, weil du die starken Radfahrer hast, sondern auch, weil du andere dabei hast, die einfach sagen, ich brauche einen Vorsprung vor Anne und den muss ich mir auf dem Rad erarbeiten. Wenn ich mit 1 Minute Vorsprung in die Wechselzone komme, dann ist der Drops ja schon fast gelutscht. Ich muss halt auf dem Rad entsprechend drauftreten. Und ich glaube, das sind einfach so die Sachen, die dann die Dynamik im Rennen richtig Zug reinbringen.
Okay. Und da auch noch erwähnenswert, was die Dynamik beim Radfahren anbelangt, 20 Meter Regelung und Race Ranger im Einsatz, oder?
Ja, korrekt, ja.
Also das finde ich, halt auch erwähnenswert.
Auch wenn wir jetzt sagen, Anne ist diejenige, ich meine diejenige, die bei den PTO-Rennen natürlich die Laufform im letzten Jahr gezeigt hat, war Ashley Gentle, die auch immer deutlich schneller war als alle anderen auf der Laufstrecke. Da wird das gleiche Rechnen losgehen. Bei der können wir auch davon ausgehen, dass die ein bisschen Rückstand beim Schwimmen kassiert wird und dann beim Radfahren da irgendwo mitschwimmen wird. Und wen wir dann auch noch haben bei den starken Läufern, ist Tamara Jewett, die Oceanside gewonnen hat, die irgendwie über den Winter einen richtigen Sprung beim Schwimmen und Radfahren gemacht hat, wo man sich ja auch gucken muss, kann die ähnlich wie in Oceanside gut mitschwimmen und mit Radfahren und dann den Laufhammer auspacken. Also die drei sind auf jeden Fall die Namen, die man so im Kopf haben muss. Sieht man vielleicht nicht an der Spitze, aber wo man in den Tracker gucken kann und dann schauen muss, okay, wie groß sind deren Rückstände und was geht dann beim Laufen noch für die?
So, und jetzt mal Butter bei der Fische. Was sagen die nackten Zahlen? Frauenpodium.
Also ich habe in der Reihenfolge Lucy, Ashley und Daniela auf dem Podium. Wenn du die nackten Zahlen haben willst, die sind auf tryrating.com in meinen Race Predictions, in den Seedings immer dabei. Aber da kann man auch sehen, dass die Abstände so klein sind und die Dynamik so spannend wird, dass, ja, halt alles mit einem Sternchen dabei.
Ja, das ist ja klar, aber es ist ja einfach mal die nackten Zahlen zu sehen und jetzt zu hören, ich meine, wir haben viel rumspekuliert. Nils, gehst du da mit oder tauschst du wen aus?
Ja, ich muss schon sagen, nach den Vorstellungen der letzten Wochen und Monate, auch Gran Canaria ist meine Favoritin tatsächlich Anne, schlägt natürlich auch so ein bisschen patriotisches Herz mit, da bin ich schon auch ein bisschen Fanboy. Auf Platz 2 sehe ich dann Ashley Gentle, ich glaube, das wird ein richtig, richtig cooles Laufduell. Und auf Platz 3, das ist jetzt wieder das, was man so hört, Daniela Rief wieder zurückgegangen zu ihrem Coach Brad Sutton, soll sich auch im Schwimmen wieder irgendwie alter Form angenähert haben. Ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich auf dem Rad als Erste vom Rad steigen wird, die sehe ich dann auf Platz 3. Wen wir aber bisher beim Laufen vergessen haben, und die sollten wir definitiv auch noch erwähnen, ist Chelsea Sedaro, die natürlich auch jetzt, was läuferisch anbelangt, ganz vorne mit dabei ist. Also die hatte auf Hawaii auch keiner auf dem Zettel. Also ich glaube, das wird auch spannend sein. Aber ich lege mich mal fest, Anne gewinnt vor Ashley Gentle und Daniela Rief.
Sehr gut. Ich mach den Tipp komplett. Ich habe zwar schon getippt mit Fred im Podcast, aber da war die Info mit Laura Philipp noch nicht draußen. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen was ändern. Ich bleibe aber bei meinem Number One Pick. Das ist Ashley Gentle. Wen hatte ich da nicht? Hatte ich Anne auf 2 oder auf 3? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte Anne auf 2 und ich setze dann Lucy auf 3 statt Laura.
Oh, spannend.
Ja, und auf jeden Fall schöne Grüße an Laura, die hoffentlich jetzt ein paar Kilo wieder zulegt und dann demnächst in Form im Kraichgau will sie, glaube ich, als nächstes antreten und dann in Rot steht. Extrem schade, dass sie so kurzfristig absagen muss und man hat gemerkt, wie sehr ihr das Herz blutet, dass das leider nicht klappt mit Ibiza.
Sehr, sehr schade.
Ja, aber es ist der Kickoff der Saison, die Saison ist lang. Also ich glaube, gerade in Bezug auf die Rennen, die später kommen, kann das auch von Vorteil sein. Aber Grüße auch an dieser Stelle.
Ja, vernünftige Entscheidung, aber trotzdem schade.
Definitiv, sehr, sehr schade. Kommen wir zu den Männern. Wir spekulieren nachher. Ich will jetzt erstmal Zahlen hören. Wir sind jetzt bei den Zahlen.
Nee, warte, das ist das, was Thorsten eben gesagt hat. Da musste ich lachen, weil du gesagt hast, der letzten Jahre. Also Jan Frodeno spielt in den Zahlen überhaupt keine Rolle, oder? Muss man mal ganz hart so sagen.
Letzter Platz.
Also Jan spielt in den PTO-Rankings keine Rolle, weil ich glaube, dass die Zahl, mit der ich hier immer jetzt durch die Gegend gehe, 616, Anzahl der Tage, die er vor Ibiza kein Triathlon beendet hat.
Boah, oh, das 616?
Ist ja, also das letzte Finish war Collins Cup 2021.
Krass.
Und dann 616 Tage drauf, dann bist du hier. Insofern ist er bei den PTO-Rankings, wo die letzten 52 Wochen nur eine Rolle spielt, komplett raus und hat fast die letzte Startnummer bekommen, ganz weit weg von allen anderen. Spielt aber in meinen Seedings eine Rolle, weil ich da natürlich schon die Vorergebnisse irgendwo mit einbeziehe.
Ah, also hat er auch bei dir eine Wildcard bekommen.
Gott sei Dank.
Ja.
Komm, knall raus. Top 3. Wir fangen damit jetzt direkt
Blumenfeld,
an.
Blumenfeld, Frodeno, Ditlev.
Oh. Oh. Die ersten zwei sehe ich in anderer Reihenfolge auch.
Ja komm, dann hau direkt raus.
Auf Platz 3 sehe ich dann den Funky Funkster.
Ja, den habe ich auch auf 3.
Ja, wünschen würde ich ihm das natürlich auch.
Aber pures Wunsch. Obwohl, er hat auch selber gesagt, sein Ziel ist, er wird sich selber auf 4 tippen. Dann ist er einen Platz besser beim großen Rennen als letztes Jahr und macht wieder einen Schritt in die richtige Richtung. Was ich sehr sympathisch fand übrigens. Aber ich sehe ihn auch auf 3. Ich habe Alistair noch ein bisschen auf dem Schirm, wenn der durchkommt. Und für mich ist Alistair Brownlee immer so jemand, wenn der durchkommt und irgendwie nicht Magenverletzung sonst was hat, dann gewinnt der Typ. Also ich gehe voll auf Risiko und sag, Alistair gewinnt vor Blumenfeld, vor Funky.
Ja, also von den Daten her macht Ellie ist so einer der Kandidaten, die es schwierig machen für mich. Weil so wie du sagst, entweder der ist hopp oder der ist top. Was im Durchschnitt dann so ein Mittel ergibt, was irgendwie überhaupt nicht das widerspiegelt, was man dann tatsächlich von ihm sieht. Weil er ist entweder dann vorne mit dabei, er hat auch in beiden PTO-Rennen, wo er mitgemacht hat, nach der zweiten Wechselzone in Führung gelegen, in Daytona 2020 und in Edmonton Daytona 20 und Edmonton 22 und ist dann beide Male mit Problemen entweder rausgegangen oder irgendwie als 22. ins Ziel gekommen. Ja. Da muss man gucken, was passiert. Wird auf jeden Fall einer derjenigen sein, genau wie Frodo, die irgendwie Interesse haben, das Tempo beim Schwimmen hochzuhalten und dann auf dem Rad ordentlich Gas zu geben, um es Christian schwer zu machen, den Rückstand, den er vermutlich beim Schwimmen kriegen wird.
Wie viel denkst du, sorry, wenn ich reingrätsche, was denkst du, wie viel Rückstand wird er haben?
Also ich habe jetzt irgendwie so 20 Sekunden in der Größenordnung zwischen Frodo und Blumi. Da sind natürlich jetzt keinerlei Group Dynamics irgendwie berücksichtigt. Wer kann wie lange in welcher Schwimmgruppe mitschwimmen und was passiert, wenn abgerissen wird. Aber das wäre so die Größenordnung. Ich hätte mal jetzt gesagt, entweder er bleibt in der Gruppe mit drin, weil er einfach die Power hat und auch die Power investiert, um damit schwimmen zu können. Wenn nicht, dann ist er halt ganz schnell nicht 20 Sekunden raus, sondern 30, 40 und wenn es mehr als eine Minute wird, also dann ist schon, na, Game Over ist jetzt sicher zu früh, aber hat der Tag sicher für ihn nicht gut angefangen, wenn er so viel bekommen würde.
Ja, das ist auch so eine Renndynamik, die ich auch sehe. Ich glaube wirklich, dass Frodo und Alistair, die beiden Gentlemen quasi vorne versuchen werden, richtig den Punk abzuziehen und vielleicht dahinter die Lücke doch so groß ist, dass auch ein bisschen taktiert wird, dass halt keiner so ein bisschen die Verantwortung übernehmen will. Letztendlich so ein bisschen wie in St. George, dass alle einen Blumi angucken. Klar, Funk, dem fällt es natürlich schwer, die Beine stillzuhalten, aber der wird wahrscheinlich auch das Ganze ein bisschen taktischer angehen. Und dass da dann vielleicht die Lücke so groß ist, dass halt eben Frodo und Alistair Brownlee mit einem kleinen Vorsprung.
Ich sehe da noch einen drin, als Ben Canute, nicht vergessen. Sekunden.
Ja, Ben Canute, ja, das ist sicher auch ein Aaron Royal, der vorne mit Tempo machen will.
Ja, aber die fahren nicht mit Rad.
Ein paar Kandidaten.
Nee, aber schwimmen.
Schwimmen, aber definitiv,
zumindest das Tempo. Also, und was wir nicht vergessen können, Kyle Smith ist auch mit dabei, Best Buddy von Frodo. Und das ist sicher auch einer, der vorne mit Tempo beim Schwimmen machen wird.
Definitiv, ja, klar. Also das glaube ich auch. Und der hat ja die Pace, der war jetzt ja auch in den WTS-Rennen, WTC-Rennen richtig stark. Also der glaube ich, und der wird sich glaube ich auch...
Den habe ich gar nicht auf dem
Schirm. Doch, das wird, ja, mega spannend. Aber ich glaube, dass halt auf dem Rad tatsächlich ein Ben Canute oder auch ein Aaron Royal, die können mit Alistair und Frodo, wenn die beiden wirklich Gas geben, können die nicht mitfahren.
Ja.
Einfach
also ich glaube auch, Ben wird spätestens in der zweiten Radhälfte abreißen müssen, wenn er so über diesen initialen, geil, ich bin vorne mit dabei, drüber ist, dann wird er einfach in der zweiten Hälfte echt beißen müssen. Und ich glaube nicht, dass er mit einem Christian mitfahren kann. Mit einem Christian vielleicht, aber nicht ganz vorne in der Spitze, so wie er das in St. George geschafft hat.
Nee, das
glaub, da hat er uns nicht. Ja auch alle überrascht.
Ja, definitiv. Aber du darfst auch nicht vergessen, das sind dann auch wieder so die Sachen, die dann wahrscheinlich in den Zahlen nicht ganz so auftauchen. Ein Ben Canute, der musste jetzt ostwärts reisen. Ostwärts reisen ist immer schwieriger als westwärts. Das heißt, ein klein bisschen wird den vermutlich auch noch der Jetlag in den Knochen stecken. Genauso wie auch ein Holly Lawrence. Die sind zwar jetzt schon irgendwie vor 3-4 Tagen angereist. Man sagt eigentlich immer so, pro Stunde Zeitunterschied sollte man einen Tag einplanen, um optimal im Zeitrhythmus zu sein. Aber das Ganze ostwärts zu machen, gestaltet das doch schwieriger, weil man halt einfach wirklich durcheinander rückt. Und da ist so eine dann doch relativ kurzfristige Anreise, würde ich persönlich sagen, suboptimal. Deswegen sehe ich da halt so die Favoritenrolle doch auch ein bisschen mehr bei den Europäern oder denjenigen, die halt schon länger jetzt sich quasi in Europa aufhalten. Ja, aber ja, mega spannend. Ganz kurz noch, Thorsten, wie ist so die Atmosphäre vor Ort? Also kommt schon so ein bisschen, ist das so der Ibiza-Hang-Loose-Spirit oder ist es jetzt doch eher so ein bisschen, dass der Planet da anfängt zu kochen? Nimm uns mal ein bisschen mit, wie es vor Ort aussieht.
Na, ich habe jetzt so eher gesehen, wie jetzt dann eine gigantische Wechselzone da am Strand aufgebaut wird, mit Teppiche ausgerollt, und das ist ja immer beeindruckend, wie viel Hardware da tatsächlich auch bewegt wird, wie viel Leute da Absperrgitter durch die Gegend wuchten und so. Das ist so das, was man gekriegt hat. Die Athleten, die ich bisher getroffen habe, waren jetzt noch, ich sag mal, halbwegs entspannt. Ich glaube, das ist zwar jetzt ein Riesenrennen, aber für keinen ist es der richtige Saisonhöhepunkt, aber es ist halt so ein erster Knaller am Anfang, und es sind eigentlich alle, die ja hier ein gutes Ergebnis zeigen wollen, die freuen sich mal, wieder ein warmes Rennen zu haben und einfach auch ein Feld am Start zu haben, auch wenn wir jetzt ein paar Absagen gehabt haben, dann hat das immer noch ein Feld. Ich glaube nicht, dass wir ein vergleichbares Feld dieses Jahr bei einem normalen Rennen nochmal wiedersehen werden. Letzte Absage, die ich jetzt mitgekriegt habe, war Miki Tarkol, der war ganz lustig. Da gab es bei uns in den Org-Channel auf einmal eine Meldung, Miki Tarkol wird wahrscheinlich zurück nach Hause fliegen müssen, weil seine Frau vielleicht ein Kind gekriegt hat. Das war erstmal so ein bisschen unbestimmt. Wurde dann den Tag drauf korrigiert zu, nee, das Kind ist noch nicht da und im Moment wird er wohl doch bleiben, weil es soll noch eine Woche dauern. Jetzt ist aber der Stand, er ist in Dänemark bei Frau und Kind, weil es dann die nächsten Tage losgehen soll. Und da möchte man natürlich dabei sein. Ist Kind Nummer zwei für ihn, aber ja, so ist halt auch das Leben als Triathlon-Profi. Man ist irgendwie unterwegs und Frau zu Hause mit kurz vor Entbindung. So, schöne Grüße an Miki, da kann dann auch mal Nummer zwei kommen. Vielleicht gibt es dann nochmal extra Power für Daniel Beckegaard, der, glaube ich, Patenkind von seinem ersten Kind ist. Die hängen ja auch alle irgendwie so ein bisschen zusammen. Vielleicht gibt ihm das nochmal extra Power. Auch nochmal so einer, der spannend werden könnte für das Rennen.
Sehr gut. Ich habe noch eine Frage an dich, Thorsten. Und zwar hast du, weil du Fred jetzt nicht auf dem Podium gesetzt hast, hast du denn auch das letzte Rennen oder das erste Rennen seiner Saison mit reinberechnet? Fred hat ja schon ein Rennen auf Ibiza gemacht.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das in irgendwelchen offiziellen Ergebnislisten aufgetaucht ist, und ich habe auch keine PTO-Punkte dafür ausgerechnet.
Okay, also wen es interessiert, checkt einfach mal Freds Strava aus. Er hat es benannt, The Real European Open. Er ist Erster geworden und Letzter in Personalunion. Und das fand ich aber ganz interessant. Also ganz geil, haben wir auch noch drüber gesprochen im Podcast. Er hat halt, sagt er, das erste Rennen der Saison ist bei ihm immer scheiße. Und deswegen wollte er halt nochmal ein Rennen vorher machen. Und hat dann halt sein eigenes Rennen auf Ibiza gemacht. Jana hat die Wechselzone gemacht. Ist 1500 Meter geschwommen im 1,13er Schnitt auf 100, 44,4 Kilometer Rad gefahren mit 335 Watt im Schnitt und einem 45,6er Schnitt. Also die Strecke scheint sehr schnell zu sein, und ist dann 8 Kilometer in 3,15 gelaufen. Also das erste Rennen sieht jetzt erstmal von außen ganz okay aus. Bin ich mal gespannt, was er dann am Sonntag macht. Witziger Sidefact auf jeden Fall.
Absolut, ja. Mega gut. Thorsten, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und vor allem ganz viel Spaß. Also ich glaube, du bist ja auch immer, oder das glaube ich nicht, das weiß ich, du bist ja auch immer einer, der mit absoluten 100% dabei ist und mit Inbrunst dabei ist. Ich glaube, du freust dich genauso wie die Athleten, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Und ja, bist auch schon so ein bisschen aufgeregt, oder?
Für mich das Coole halt, dass ich dadurch, dass ich da diesen Job hier vor Ort habe, wirklich ganz nah dran bin und das aus allererster Nähe erfahren kann und mitbegleiten kann, und ich habe dann auch noch die alle Kameraperspektiven vor mir und nicht nur die live über das Fernsehen geht, wo man noch so ein bisschen mehr mitkriegt. Also es ist schon gekämpft für mich hier und macht riesig Spaß, und ja, das Feedback ist halt auch toll. Es macht Spaß, mit allen zusammenzuarbeiten, und alle ziehen hier so an einem Strang, um eine möglichst gute Übertragung zustande zu kriegen. Vielleicht schaffen wir es nicht immer, die hohen Wünsche und Ideen der Triathlon-Community wirklich da eins zu eins umzusetzen, aber ja, die Umstände sind halt manchmal dann eben so, dass das der Geldaufwand, den man da investieren müsste, dann auch das schwierig macht, was Brauchbares hinzukriegen. Ich hoffe, dass wir ein faires Rennen sehen, wo jetzt untereinander nicht so viel gedraftet wird, wo vielleicht hoffentlich auch die Motorräder, die Übertragung ermöglichen, da jetzt nicht so einen riesen Einfluss haben. Ja, und bin auch mal gespannt, was Race Ranger in so einem Feld tut und inwieweit das seinen Beitrag leistet, zu einem besseren, zu einem faireren Rennen zu bekommen. Ja, und dann, keine Ahnung, wer am Ende dann die Siegerbänderrollen hochhält und als auf dem obersten Treppchen stehen wird.
Ja, mega spannend. Also ich glaube, die Afterparty wird auf Ibiza auf jeden Fall richtig gut werden. Nick, was sagst du dazu? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, oder?
Ja, die ist sehr groß. Fred Funk hat schon gesagt, die offizielle After-Race-Party ist am Sonntag erst im Pascha.
Jesus.
Und er hat aber gesagt, wenn ja, nach dem Rennen am Samstagabend wird es mit Sicherheit noch eine inoffizielle After-Race-Party geben. Also dann halt zwei.
Genau. Cool. Thorsten, vielen Dank.
Vielen Dank. Super spannende Insights und ganz viel Spaß.
Ja, auf all die Leiten und wollen wir mal schauen, was für einen coolen Sport wir geboten kriegen am Samstag.
So sieht's
absolut
aus. Danke dir.
Bis dahin, danke dir.
Hau rein. Ciao, ciao. Okay.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Thorsten ist raus. Zweite Werbung ist auch abgehakt und ich würde sagen, Nils, wir bleiben so im Großraum Ibiza und können noch mal so ein bisschen über die Sachen sprechen, weil gerade so richtig ist ja richtig was los in der Triathlon-Szene gerade. Vor allen Dingen so auf Insta, in Podcasts und sonst was. Also da passiert irgendwie gerade so viel und nach dem Dopingfall Chartier, den wir ja letzte Woche hier schon richtig cool mit Steffen besprochen haben, ist, sobald jetzt irgendwo ein Profi eine Absage erteilt, werden hier so schwarz-weiße Insta-Posts gemacht mit einem großen Out drauf und sofort geht in den Kommentaren die Spekulationen los, warum wer irgendwie absagt und ob das jetzt alles Doping ist oder ob das ob auch noch andere Gründe gibt. Also ja, ich glaube, da gibt es auch noch ein bisschen Redebedarf, was so dieser Fall mit der Triathlon-Szene gemacht hat.
Ja, ich glaube, ganz viel hängt ja tatsächlich am How They Train Podcast, der jetzt ja eigentlich dann auch gar nicht mehr How They Train heißen dürfte oder müsste, weil er versucht ja jetzt so ein bisschen über dieses Training Insights, was er ja wirklich im vergangenen Jahr war, drüber hinaus zu gehen und einfach so ein bisschen so ein Medium zu sein und über Triathlon auch allgemein zu berichten. Und ich glaube, da gab es dann ja auch schon so das erste Ding, du hast es angesprochen, erst war ja so Patrick Lange out und dann auf einmal daneben Rumors, Laura Philipp out. Und
Sam Laidlaw war auch noch erst mit Personal Reasons und so.
Genau, das war ja dann so das Ding, wo es sofort auch hieß irgendwie, ja hier, der ist doch auch gedopt. Also das war dann ja wirklich unmittelbar danach. Ich fand auch so ein bisschen, das war schon so ein bisschen Effekthascherei. Also irgendwie, auch, was du eben auch angesprochen hast, so einfach so auch vom Timing her. Dass es dann halt so unmittelbar kam und die Gründe, die erfahren wir dann. Ich habe in den Podcast nur reingehört, habe aber mit einigen Leuten gesprochen, die den gehört haben. Also die Gründe, weswegen er jetzt nicht startet, hat er wohl dann doch nicht genannt. Also er hat halt gesagt, gab persönliche Gründe, aber was das halt für Gründe sind, die hat er dann nicht genannt. Was ich dann auch so ein bisschen schade finde, weil wenn ich mir irgendwie die Zeit nehme oder es halt so aufhänge, dass ich einen Podcast mache, um über die Gründe zu sprechen, weswegen ich nicht starte und die dann nicht genannt werden, dann denke ich halt so ein bisschen, finde ich.
Das ist dann wirklich Effekthascherei. Also das ist dann wirklich Effekthascherei. So, also ich finde es ja geil, dass dann auch es im Triathlon vielleicht mal irgendwo jemanden gibt oder ein Medium gibt oder so, was auch so ein bisschen investigativ oder über Rumors, die dann versucht, über ein paar mehr Quellen zu bestätigen und die dann mal raushaut oder sowas. Aber dann irgendwie diese, das ist ja schon so, für mich war das so ein bisschen Bildzeitung. So, out, ist der vielleicht draußen? Die Wahrheit hört ihr im Podcast. Eigentlich wäre dann nur noch geil gewesen und der Podcast ist hinter der Bezahlschranke. So, dann wäre es komplett gewesen, die ganze Geschichte. Also das fand ich schon so ein bisschen zweischneidig. Also generell fände ich es geil, wenn so ein bisschen mehr im Triathlon in diese Richtung was passiert, weil man sieht ja auch so, dann kommentieren sofort entsprechende Profis auch drunter und beteiligen sich an der Diskussion und es geht so ein bisschen hin und her und dann heißt es Pressefreiheit und ich habe es über Quellen geprüft und sonst was. Und das finde ich eigentlich geil, wenn dann irgendwo auch schnell News rausgehauen werden, die dann auch im Optimalfall von 3-4 Quellen bestätigt sind, dass du halt was weißt auch mal bevor das irgendeine entsprechende Person oder entsprechender Athlet, Athletin oder irgendwie alle Medien auf die Sekunde gleichzeitig posten. Sowas finde ich eigentlich cool. Das ist ja auch in anderen Sportarten, ist es also, ja auch Usus. Also
voll. Also vor allem, wenn es dann halt auch stimmt. Ne? Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen, also ich kann Laura auch irgendwie verstehen, das war mit Sicherheit auch dann ganz viel dieses, dass sie jetzt nicht dabei sein kann und du bist dann eh so ein bisschen natürlich total geknickt, dass du jetzt den ersten Saisonhöhepunkt nicht mitmachen kannst und dann liest du irgendwie sowas und dann bist du natürlich an der kurzen Lunte und schreibst dann vielleicht irgendwie etwas, was dir vielleicht hinterher auch leid tut, denn ich kann mich nicht über eine Nachricht beschweren, die ich in 12 Stunden später dann selber raushaue. Also da denke ich,
wir müssen vielleicht noch mal kurz Hintergrund geben. Ich weiß nicht, ob das jeder gelesen hat. Also es war dann unter dem Post, dass Laura draußen ist, hatte Laura dann geschrieben, warum er das posten würde, obwohl sie es noch nicht kommuniziert hat. Da ging es dann gut ab in den Kommentaren, wo es dann war, ja, das ist in jedem anderen Sportart Usus und Pressefreiheit und er hat es über 5 Quellen überprüft und dann haben andere Laura einen Vorwurf gemacht, die soll dann, wenn sie die News nicht frühzeitig veröffentlicht haben wollen, ihr Umfeld prüfen, was dann Infos rausgibt und sowas. Also da ging es dann gut ab in den Kommentaren. Das war wirklich so Chips und Popcorn und Lesen. Da war man gut unterhalten. Aber ja, das zeigt ja auch, dass sich Triathlon entwickelt, ne? Also es ist mehr Geld drin, es passiert mehr Berichterstattung auf Social Media und das sind ja auch so die ersten Gehversuche dann auch von How They Train, was jetzt irgendwie, wo du angesprochen hast, der switcht jetzt da seinen Fokus in nicht mehr nur Training und Hintergründe, sondern in News und Sachen, die halt passieren in der Triathlon-Szene. Ich finde das richtig spannend zu verfolgen und bin auch gespannt, wo das Ganze hingeht. Aber klar, du hast natürlich absolut recht. Es bringt nichts, sich über was zu beschweren, dass eine News draußen ist, die man dann 10 Stunden später oder 12 Stunden später selber veröffentlicht. Macht ja eigentlich am Ende keinen Unterschied. Aber man kann Laura natürlich auch trotzdem total verstehen, weil man solche News natürlich am liebsten dann selber postet. Und ich glaube gar nicht, dass es nur dieses bei Laura Enttäuschung war, dass es die Absage war, sondern dass das halt in diesem ganzen Mix, Chartier, Sam Laidlaw, persönliche Gründe, Dopinganschuldigung, dann Patrick, dann Laura, dass das alles so damit vermengt wird und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es daher rührt alles.
Ja, aber das ist ja genau das, was du angesprochen hast. Das ist dann ja so diese Rolle, die How They Train irgendwie in der letzten Woche oder in den letzten 2 Wochen, ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben tatsächlich letzte Woche mit Steffen erst über die Causa Chartier gesprochen. Das ist jetzt gerade mal 10 Tage her. Also das ist ja auch irgendwie sowas, was ich halt auch krass finde. Das hat ja auch noch so ein bisschen jetzt kein Fadenbeigeschmack im Sinne, dass jetzt die da stehen, alle irgendwie angezweifelt werden. Aber das ist natürlich ein Thema, was ja noch lange nicht abgehakt ist und was natürlich auch jetzt vor Ort mit Sicherheit auch irgendwie besprochen wird. Ich meine, die Rufe nach den Out-of-Competition-Controls, die werden größer und total gute Ansätze. Auch da ja interessanterweise gerade auch von Laura irgendwie ein ganz cooler Aufruf, wo sie gesagt hat, ey super Leute, gut. Wir müssen halt einfach mehr Geld investieren, dass Out of Competition kontrolliert wird, denn da fallen dann halt einfach die schwarzen Schafe auf. Da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht über die Entwicklung, weil das habe ich jetzt so intern mit ein paar Leuten auch besprochen. Beispielsweise als ich 2009 Achter in Frankfurt geworden bin, war es auch ein extrem gut besetztes Rennen. Also da waren sehr, sehr viele der Top 10 des Vorjahres in Frankfurt beim Männerrennen am Start. Frauenrennen war auch recht gut besetzt, aber das Männerrennen, das war wirklich extrem. Und da bin ich im Vorfeld, also von Januar bis, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Ende Juni, vermutlich war es eher Juli, 12-mal out of competition kontrolliert worden.
Krass.
Und auch mega schlau, also du hast richtig gemerkt, dass die Abstände, je näher der Wettkampf kam, geringer wurden. Und teilweise wirklich so, ich glaube irgendwie 3 oder 4 Wochen vorher, auch so, dass ich am Dienstag eine Blutkontrolle hatte und dann Donnerstag, 2 Tage später, wieder die WADA da war oder die NADA da war und eine Urinkontrolle hatte. Also wirklich, also also das war wirklich so, wo ich gedacht habe, ey krass, das ist jetzt wirklich extrem cool. Und das waren alles Kontrollen, die vom oder ich glaube 80% der Kontrollen wurden von Ironman Frankfurt gezahlt. Also die haben wirklich gesagt, wir wollen ein cleanes Männerrennen haben. Ich weiß natürlich nicht, das ist jetzt ja auch so eine, finde ich, ganz coole Aufforderung, dass man halt auch publiziert, wer wie oft kontrolliert wird. Also ich persönlich hätte da auch überhaupt gar kein Problem mit gehabt, also ganz im Gegenteil. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich auch nur bei den deutschen Athleten der Fall war oder ob das auch bei den internationalen Athleten der Fall war. Aber das fand ich schon krass zu sehen, dass diese Entwicklung da extrem rückläufig ist, also dass es da in den letzten 15 Jahren.
Ich meine, Sebi und Laura haben ja auch veröffentlicht, die hatten ja auch super viele Tests. Also ich glaube, in Deutschland, da sind wir schon mit der Testhäufigkeit auch out of competition schon hoch, aber wahrscheinlich sowas, wie es jetzt bei dir war, dann zu diesem einen Rennen hin und so spezifisch, das weiß ich nicht, ob es das noch gibt, weil wenn das dann Ironman Frankfurt auch bezahlt hat, dann ist es ja auch auf eine Initiative von einem Veranstalter oder von auch einem deutschen Veranstalter, der auch dann das übernimmt. Und dann kann ich mir vorstellen, ist da auch noch eine andere, Ernsthaftigkeit ist da vielleicht das falsche Wort, aber da geht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz rein, wann wird jetzt wer getestet, wenn der Veranstalter das will, und es gibt ein Protokoll, was dann wahrscheinlich auch mit dem Veranstalter besprochen wird, wie man was macht oder wie man wen catchen kann, wenn er juicen würde.
Ja.
Das finde ich schon super interessant, das von dir zu hören, dass du das, wann war das? Das ist ja schon ewig her.
Ja, 2009.
2009.
Also tatsächlich 14 Jahre
her. Das wäre wirklich interessant, dass, ja, wenn dann das Zwang werden würde. Also, oder was heißt Zwang? Dass einfach.
Nee, wenn es halt angeregt wird, genau.
Es angeregt wird, dass einfach auf der NADA war da, die Sachen veröffentlicht werden. Wer wie oft getestet wird und auch nicht nur Competition, dann out of Competition vor allen Dingen, dass man das auch nachvollziehen kann, weil am Ende ist es ja für jeden cool. Also, das gibt ja auch dann nicht nur den Sportlern untereinander Credibility, sondern auch irgendwie nach außen die Ernsthaftigkeit des Sports, so wie jetzt, weißt du, wo danach Chatier wir ja auch PNs bekommen haben oder irgendwo Kommentare waren, wo so, ja, auch hatte ich ja dann im Podcast mit Steffen provokativ ja auch nochmal vorgelesen, da der eine, der sagt, ja, arbeiten und ein Ironman unter 10 Stunden geht nicht und so, jetzt wird irgendwie alles angezweifelt, nachher heißt es, ein Ironman unter 14 Stunden kannst du nicht ohne Doping machen, so ein Blödsinn, ja. dann ist das natürlich auch, wenn du jetzt sagst, okay, da steht dann vielleicht auch so die Glaubwürdigkeit des Sports auf dem Spiel. Und bei sowas, wenn du das veröffentlicht und siehst, die werden viel getestet, noch out of competition viel getestet, noch regelmäßig und auch mal vielleicht irgendwie 2 oder 3 Tage kurz hintereinander, wo man denkt, ah, der war jetzt da, jetzt kann ich wieder ein bisschen was reindonnern. Das erhöht ja auch unglaublich die Glaubwürdigkeit der Sportler und auch des gesamten Sports, dass sowas gezeigt wird und öffentlich gemacht wird, wie getestet wird, warum getestet wird, wie viel getestet wird und.
Ja, absolut, finde ich auch. Ja, aber das, wir sind ja darauf gekommen, weil halt einfach der Abstand zu dem Chatier-Fall immer noch sehr gering ist. Also das ist gefühlt irgendwie schon wieder Schnee von gestern, dabei ist es gerade mal 10 Tage her. Aber ich fand das halt dann, How They Train, wie du es halt gesagt hast, danach dann so diese Effekthascherei, Sam Laidlow ist out und dann Patrick Lang ist out und dann kommt Laura. Ich glaube, dass das jetzt bei Laura gar nicht, dass da keiner jetzt irgendwie so die Gedanken hatte, dass das einer der Gründe sein könnte, überhaupt nicht. Nee, aber ich fand's auch, was du halt gesagt hast, ich find's eigentlich ganz cool, weil halt einfach Bewegung in den Sport kommt und Bewegung in die Berichterstattung kommt. Und viele Medien sind halt einfach extrem vorsichtig und sind dann halt auch wenn sie es nicht sein wollen, aber natürlich wird dann irgendwie das Rad besser getestet, was halt irgendwie eine zweiseitige Anzeige schaltet und sowas alles. Da weiß ja jeder, wie das Ganze zustande kommt. Und wenn dann halt jemand da ist, der halt, wie der Jack ja einfach aufgrund des Podcastes, tatsächlich Informationen oder Kontakte hat zu Athleten, die ja andere nicht haben, also weil er halt einfach auf Tagesbasis oder Wochenbasis mit denen spricht, dann finde ich das eigentlich nur cool, wenn dann halt Informationen publik werden, die halt einfach Hand und Fuß haben. So, das finde ich total gut.
Definitiv.
Was ich halt nicht,
ja, sorry,
was ich halt da, nicht gut finde, was ich nicht gut finde, ist, wenn halt Leute dann irgendwann anfangen, ihre Kompetenzen zu überschreiten. Also, dass sie dann halt irgendwie meinen, auf einmal sie sind wer, weil sie halt den Zugang dazu haben und dann so ihre eigene Rolle sich irgendwie verschiebt. Das finde ich dann irgendwie irgendwann nicht mehr so gut. Also, so wie dann auch teilweise irgendwelche Berichterstatter, irgendwelche Filmer meinen, sie sind die Superstars, weil sie die Superstars vor der Linse haben oder vor der Kamera haben. Da gibt es ja auch einige, wenn du die dann triffst, dass du denkst, ey, komm mal wieder ein bisschen runter, du bist hier nicht der absolute Superstar, sondern die Superstars sind die, über die du berichtest. Oder die halt irgendwie auch ihre Expertise dann meinen zu überschätzen, einfach nur, weil sie den Zugang haben. Aber das fand ich jetzt bei dem Jack irgendwie ganz cool. Am Anfang habe ich auch gedacht, so, in welche Richtung soll das jetzt gehen und macht er das jetzt alles nur, um irgendwie Likes auf seiner oder Klicks zu bekommen, Follower zu bekommen. Aber dann hat er ja relativ deutlich geschrieben, dass er jetzt halt einfach gesagt hat, nee, ich möchte halt einfach mal so über die Sportart eine Berichterstattung machen, wie es in anderen Sportarten gang und gäbe ist. So, und das finde ich halt echt cool, wie du es gesagt hast, dass Triathlon jetzt schon so ein bisschen dieses Nischendasein verlässt und halt auch das, was wir ja auch in den letzten Jahren oft angesprochen haben, dass alles immer so Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass da halt immer so ein bisschen Reibung reinkommt über sowas dann. Und klar, wenn dann Social Media, dann schreibt irgendeiner, ja, was ist denn das für eine Diva, die Laura Philipp regt sich darüber auf und dann publiziert sie das dann 12 Stunden selber. Das ist natürlich, glaube ich, wenn man das dann selber über sich liest, relativ hart. Aber im Grunde genommen ist es natürlich total cool, weil das ja einfach zeigt, dass sie eine der Athleten ist, wo halt eine unglaubliche Aufmerksamkeit ist. Und das liegt ja einfach nur daran, weil sie halt mit Abstand eine der herausragendsten Athletinnen der Welt ist. Und ich finde, das ist dann ja auch immer so ein bisschen auch irgendwie ein Kompliment, wenn halt so über dich geredet wird und solche Emotionen aufgrund deiner Person hochkommen. Das ist ja auch hart erarbeitet. Also wenn das jetzt eine Athletin wäre, wo keiner mitkriegt, dass sie nicht startet, dann wäre es A, die Meldung nicht wert und dann wird es auch nicht so hohe Wellen schlagen. Also im Grunde genommen macht das die ganze Berichterstattung ja irgendwie bunter und spannender.
Ja, ich bin immer gespannt, das war, wo ich eben einmal reingrätschen wollte, war es genau dieser Punkt, wo du gesagt hast, ja, dann der Zugang zu Athleten und hört dann vielleicht was und bestätigt sich das irgendwo. Auf der anderen Seite ist ja auch so, wenn er das dann mit jedem macht, hat auch irgendwann keiner Bock mehr mit ihm zu reden, ne? Also das ist ja auch so dieses, dieses zweischneidige Schwert wahrscheinlich auch der Medien oder warum sowas wahrscheinlich aktuell noch nicht so viel gemacht wird, weil es das im Triathlon nicht gibt. Und wenn du es machst und dann die Athleten sagen, nö, das ist scheiße, jetzt gebe ich dem eh keine Interviews mehr, dann kriegst du auch keine normalen Interviews mehr, ne? Also das ist so, dann machst du irgendwann nur noch Bild-Zeitung-Schlagzeilen. Das ist ja echt so die Schlagzeilen, das ist so die Frage, die ich mir dann immer stelle. Also in welche Richtung geht sowas dann und geht trotzdem beides? Und ist das irgendwann auch cool, dass man sagen kann, man hat Interviews da, wenn man irgendwo News aufschnappt, dann streut man die auch und sagt, hier, lass uns drüber diskutieren, ist das so oder ist das nicht so oder passiert das gerade oder startet sie doch oder nicht. Und noch cooler wäre es dann, wenn dann halt irgendwie direkt einen Tag später ein halbstündiges oder viertelstündiges Interview gekommen wäre, wo man drüber spricht. Das wäre dann so meine Wunschvorstellung, was ich richtig geil finden würde. Aber ja, bleibt auf jeden Fall spannend, das Ganze zu verfolgen, in welche Richtung es geht und ob es davon jetzt im Triathlon mehr gibt oder ob das nur eine Eintagsfliege war.
Nee, und das wäre ja auch genau die Chance eigentlich gewesen mit dem Sam Laidlaw-Podcast, wo er dann eben explizit das ja angesprochen hat, so von wegen, ja, wir reden darüber, warum ich nicht starte. Und wenn das dann nicht kommt, dann ist natürlich wirklich so, dass man denkt, oh komm, das war jetzt irgendwie nicht so cool, da hätte man sich mehr erhofft. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, wo ich auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht habe im Nachgang über den Podcast letzte Woche mit Steffen. Also erstmal danke für eure vielen coolen Kommentare und konstruktive Kritik, wobei so viel konstruktive Kritik ist gar nicht reingekommen, da waren eigentlich alle recht happy, aber das halt auch mal so von dieser rechtlichen Seite aufzudröseln, weil das ja auch für uns beide mega interessant war. Also ich fand, das war wirklich ein mega spannendes Ding. Du hast es dann ja auch nochmal, glaube ich, im Kommentar auf Instagram bei irgendjemand geschrieben, was schon auch echt extrem ernüchternd war, eigentlich zu sehen, wie stumpf das Schwert dann tatsächlich ist. So hast du es, glaube ich, wortwörtlich geschrieben. Aber das war irgendwie für mich echt so ein cooler Podcast. Also danke an dieser Stelle auch nochmal an Steffen. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht, so zu merken, mit wie viel Emotionalität er dabei ist und dann doch wieder so seine professionelle Rationalität. Das fand ich schon wirklich sehr, 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 sehr cool. Und im Nachgang dieses Podcasts habe ich dann halt auch nochmal drüber nachgedacht, dass ich halt einfach echt dieses Ding, ich meine, das hat mittlerweile auch jeder kommentiert, ich will da auch nicht mehr zu nah drauf eingehen, aber es passt halt genau das, was du gesagt hast, dass das einfach der Podcast mit Colin Chartier halt einfach schlecht war. So, und ich finde, dass der Jack eigentlich, das war ja so das, was ich immer so extrem cool bei ihm finde und auch immer noch finde, dass wenn er halt mit Athleten spricht, wenn er mit Trainern spricht, stellt er halt die Fragen, die vorher keiner gestellt hat. So, und das habe ich halt total vermisst bei dem Podcast mit Colin Chartier. Klar, es ist schwierig, weil die beiden ja schon wahrscheinlich eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut haben in den letzten Jahren. Aber da ist er halt einfach nicht mehr so bei dem geblieben, was ihn eigentlich ausmacht. Und ich glaube, dass das, weil du das gesagt hast, nimmt es dann irgendwann Bild-Zeitungsniveau an. Ich glaube, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das ist irgendwie so ein blöder Spruch. Aber wir versuchen jetzt ja auch nicht, weil wir jetzt Thorsten da gerade hatten, super analytisch das Rennen zu betrachten und das Ganze mit Zahlen und Fakten zu hinterlegen, sondern wir sagen dann halt, ey komm, wir haben da beide keine Ahnung von. Wir kommen sogar durcheinander, ob es jetzt Chat Nummer 27 oder 26 ist. Also holen wir uns jemand mal ran, der halt die Zahlen und Fakten hat und der das halt professionell macht und der da halt Ahnung hat. Also ich finde, man sollte immer irgendwie wissen, was man kann und das sollte man halt ansprechen. Das heißt nicht, dass man auch neue Wege gehen soll, aber trotzdem sollte man halt echt so bei seinen Leisten bleiben. Und ich glaube, wenn man das macht, dann funktioniert das Ganze auch. Ich glaube, es funktioniert immer dann nicht, wenn du halt jetzt irgendwie versuchst, ey komm, wir müssen jetzt mal, I don't know, dann wird es nicht funktionieren, weil dann macht es halt keinen Spaß. Und das merken ja die Hörer ganz, ganz, ganz schnell. Und insofern glaube ich, wenn der Jack es schafft, weil wir jetzt ja explizit diesen How They Train Podcast angesprochen haben, da so ein bisschen diesen Kontakt zu den Athleten aufrechtzuerhalten und darüber hinaus dann auch so Insights-Informationen zu haben, so wie es ja letztendlich auch bei What the Funk ist. Also da haben wir halt auch einen am Start, der halt ganz, ganz, ganz oben mit in der Weltspitze ist, der halt einfach Bock hat, trotzdem darüber zu reden. Und das ist doch cool. Dann macht es doch einfach Spaß, so finde ich.
So ist es. Das ist war ein guter Schlusssatz für dieses Thema. Ich habe aber noch die nächste Kontroverse, Nils. Auf dem neuesten Video, was ich auf YouTube hochgeladen habe, gab es ganz, ganz, ganz viele Kommentare, die deine Person betreffen.
Lass mich raten, wir hätten irgendwie bei diesem Veluminati, wir hätten da irgendwie vorher so einen Deal aushandeln müssen, dass wir bei den verkauften Büchern einen Euro abbekommen oder so, weil ich habe von so vielen Leuten gehört, dass sie sich das Buch gekauft haben und ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile echt so
du bist jetzt die Style-Polizei des Triathlons, doch. Mist, doch. Also ich hab den Barbag dran gehabt, den der Lukas mir mitgebracht, weil wir mit der Bahn nach Frankfurt gefahren sind und von da zurück, so als kleines Longride-Abenteuer, übrigens richtig geil. Einfach mal irgendwo hinfahren und ein One-Way-Ticket mit dem Fahrrad zurück. Richtig, richtig gut. Und es war morgens aber noch arschkalt und ich wollte noch so eine kleine Tasche haben für noch extra Regenjacke und dann eine Weste, dass ich switchen kann. Und dann habe ich natürlich die Barbag genommen und habe die natürlich ganz provokativ immer ins Bild gehalten, um zu sehen, ob die Leute sich beschweren. Aber eigentlich haben sie immer nur gefragt, was würde Nils dazu sagen? Deswegen, mich würde das jetzt interessieren, Nils. Was sagst du dazu, dass ich jetzt Barbag-Benutzer bin, offizieller?
Naja, die Diskussion hatten wir ja schon. Ich frage mich eher, dass wir sind ja an dem Tag, 1. Mai, bin ich ja auch mit Socken, Sigi, Rieke und Fritz an die Ostsee gefahren. Die sind out and back gefahren, also die haben über 200 gemacht. Ich one way. Und Fritz hatte diese Rahmentasche da. Und das war wirklich so, ich glaube, die war sogar leer. Das hat er nur für mich gemacht, nur um mich zu ärgern. Das Gute ist ja, ich kann ja selber total drüber lachen. Und wir zwei haben ja sowas auch geplant. Also weil ich bin ja wirklich so am Schwärmen immer über diese Runde, da hat Fritz mich dann ja auch in der Insta-Story hops genommen mit so einer Sprechblase. Och, ist das schön hier. Aber
ja, stimmt.
Und wir müssten den Ride eigentlich jetzt in den kommenden Wochen machen. Das wird wahrscheinlich schwierig, zeitlich gesehen, weil jetzt ja die Rapsblüte ist. Und das ist halt einfach wirklich krass. Also du fährst dann einfach lang, macht mega Spaß. Ich kann das genau nachvollziehen, was du da mit Lukas gemacht hast. Weil das ist wirklich so ein bisschen so dieses Abenteuerding. Und ihr seid ja sogar, glaube ich, noch eine Runde gefahren. Die habt ihr euch selber runtergezogen und ihr wusstet gar nicht, wo es lang geht, oder?
Genau, ja, einfach, wir haben geguckt, okay, Zugticket, wir wollten jetzt nicht irgendwie morgens 4 Stunden im Zug sitzen und nicht um 5 Stunden losfahren und halt Köln Hauptbahnhof, Frankfurt Flughafen sind halt 50 Minuten, super geil. Ja,
das ist natürlich auch mega.
Und dann krass. im Zug haben wir Komoot aufgemacht und eingegeben Frankfurt Flughafen, Köln.
Aber seid ihr dann viele Bundesstraßen gefahren? Weil das ist
nee, super wenig. Ach, also cool. Wir sind natürlich auch so ein bisschen durch den Westerwald und so. Manche Bundesstraßen mussten wir mitnehmen, weil es dann wahrscheinlich auch wenig Alternativen gab. Aber das Krasseste war also Flughafen raus, dreimal abbiegen waren wir in irgendeinem Wald. Also super geil. Wir haben echt wenig Autos gehabt. Klar, stellenweise hast du eine Bundesstraße, kommst nicht drum rum. Aber die Route war richtig, richtig gut rausgesucht. Und mega wenig Scheißrouten, Scheißverkehr und einfach was Neues gesehen, ne? Das Einzige, was wir nicht bedacht haben, war halt 188 Kilometer Gegenwind.
Das ist natürlich. aber auf der anderen Seite, du hättest es ja auch nicht andersrum fahren können, dann kommst du da nass geschwitzt an und musst dann halt.
Stinke ich in die Bahn.
Dann reicht das Barbag nicht. Dann brauchst du noch einen Trinkrucksack und brauchst eine Rahmentasche. Und dann fängt es ja irgendwann auch an, wirklich keinen Spaß mehr zu machen. Hatte Lukas auch ein Barbag? Ja, der alte Styler mit Sicherheit auch, oder?
Lukas hat da, aber ich habe es nachgeprüft, keinen Laktat-Scout und Dosenbier drin gehabt, sondern Knickknacks.
Ah, smart. Ja. Ja. Geschütze rasiert, ja.
Lukas auf jeden Fall, ich nicht.
Aber du bist dann hoffentlich mit langer Hose gefahren.
Knielinge bin ich gefahren, mit Knielingen.
Sockensiegi hat ja dieses Jahr tatsächlich kein Camp gemacht. Und wir sind morgens auch bei 8 Grad losgefahren. Ich habe noch so überlegt, ob ich mir Oversocks anziehe. Hatte auf jeden Fall eine Radmütze unter. Da habe ich dann zum Beispiel von Fritz auch noch so ein Fail bekommen. Deswegen, du hast echt recht mit dieser Etikettenpolizist, weil er dann auch so meinte, ja, so wie du Frodo-Style da, das Käppchen da unterm Helm und dann den Schirm nach oben und so, das finde ich auch nicht cool. Ich so, was pinkelst du mich jetzt hier eigentlich von der Seite an? Aber es war halt echt noch frisch. Wir hatten 8 Grad und dann haben wir uns am Ohlsdorfer Friedhof getroffen. Das war halt so logistisch ganz gut. Und dann kam Sockensiegi mit kurzer Hose an. Und ich dachte, Alter, spinnst du? Du kannst doch hier nicht bei 8 Grad, das wird doch noch warm heute. Und ich habe wirklich überlegt, ob ich auch Handschuhe anziehe, weil es war halt einfach echt kalt. Und dann sind wir halt rausgefahren und es wurde dann irgendwann so gegen 12, 13 Uhr wurde es dann wärmer. Ich hätte jetzt keine kurze Hose getragen. Aber dann hat er ganz stolz am nächsten Tag ein Foto geschickt, wo er dann eine Kante hatte. Wo ich dann auch so dachte, oh, das ist bitter, wenn du einmal einen Long Ride machst, bei echt Minusgraden gefühlt und dann schon eine Kante hast. Das zeigt einfach, du warst nicht im Trainingslager. Aber die Geschütze waren rasiert natürlich.
Die Geschütze waren rasiert, ja, sehr gut. Wenigstens das. Nee, aber das
aber den Ride müssen wir, den Ride müssen wir machen, Nick.
So, den müssen wir auf jeden Fall machen.
Da hast du auch wieder irgendwas vorne. Wobei, lass uns das dann machen, wenn es so warm ist, dass du kein Barback brauchst. Sonst ernte ich noch mehr Spott und Häme.
Okay, kein Barback und Fischbrötchen oben an der See als Verpflegung.
Ja, es ist halt die Frage. Das müssen wir dann wirklich ausdiskutieren, weil der Klassiker ist natürlich irgendwie Scharbeutz, Hamburg-Scharbeutz und zurück. Das sind so knappe 200 Kilometer. Ich persönlich finde es halt noch schöner, wenn man dann abbiegt ins ostholsteinische Hügelland. Kommt man zwar durch, aber das kratzt man nur, wenn man nach Scharbeutz fährt und wenn man Richtung Seenplatte fährt. Also da ist es eigentlich cooler, da gibt es dann halt kein Fischbrötchen.
Ja, aber Tankstelle, dann Snickers und Cola.
Ja, so, das haben wir auch klassisch wieder. Und die ist auch idyllisch, die ist auch gut. Da ist eine Bank, da ist eine saubere Toilette, die ist direkt zwischen Kellersee und Tiegsee. Und vor allem, da spürst du den Geist von Malente, diejenigen von euch, die so ein bisschen im Fußball drin sind. Denn da ist tatsächlich 500 Meter weiter entfernt, ist die Sportschule Malente, wo damals die Fußballnationalmannschaft ihre Vorbereitung auf die WM gemacht hat.
Ah, ich dachte gerade schon, muss man also das kennen, Malente, noch nie gehört in meinem Leben.
Ja, google mal Geist von Malente, wirst du
Geist
finden.
Von Malente, okay. Aufgabe für Malente. Nächste Woche.
Ganz genau.
Das ist wunderbar.
Ja,
krass.
Ja, aber es glaube ich, dass es Spaß gemacht hat. Und jetzt ist ja nächstes Highlight bei dir, Wings for Life Run.
Sonntag, Wings for Life Run, ganz kurzfristiger Start und ja, mal schauen, was das wird. In München. Ich fahre morgen früh los, fahre dahin und dann am Sonntag mal gucken, wann mich das Catcher Car holt. Ich habe jetzt in die Catcher Car Tabelle geguckt. 4:22er Pace, 3:08er Marathon wäre genau, Catcher Car holt mich auf der Marathonmarke.
Oh, aber meinst du, das kriegst du hin von der Länge her? Nee.
Keine Ahnung.
Meine Prognose ist, warte mal, ich frag mal ganz kurz. Nochmal eine Standschaltung nach Ibiza, Zahlen und Fakten von Thorsten Radde.
Hol nochmal. Also
was war das, 3:08 müsstest du laufen für
den
Marathon?
Nee, 3:08, also 4:22er Schnitt.
4:22er Schnitt ist aber schneller als 3:08. Also irgendwas kommt irgendwas bei 3:05 raus oder 3:04. Und das hast du, glaube ich, nicht drin. Ich sag, das Catcher Car holt dich bei Kilometer 37. Holt dich das Catcher-Car.
Ja, das wäre gut, wenn ich bis Kilometer 37 komme. Allein, dass die Haxen halten bis dahin, das wäre krass.
Obwohl, wie viel bist du gelaufen seit dem Berlin-Halbmarathon? Null.
30 Kilometer? 35 Kilometer?
Ach so, doch. Ja, ich glaube, das wird muskulär nachher einfach echt hart.
Das meine ich,
die fliegen, ja.
Doch, ich glaube, Halbmarathon ist natürlich dann 4:22 kein Problem. Und dann so ab 25 wird es halt muskulär spannend. Also geht's oder geht irgendwie die Wade oder irgendwas komplett zu? Oder kriege ich es einfach weggejoggt? So, das ist dann das Entscheidende nachher. Also
ich glaube eher Oberschenkel. Ich glaube, dass dir die Oberschenkel auseinanderfliegen. Ich glaube, Wade gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass dir nachher einfach so die aufgrund der Erschütterung einfach die Oberschenkel wehtun, weil du halt eben diese Longruns nicht gemacht hast.
Ja.
Und das Riesenproblem, ich meine, ich bin ja das Ding einmal gelaufen, habe ich ja, glaube ich, schon erzählt. Das Problem ist, locker loszulaufen, weil gerade man startet ja in München im Olympiastadion. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist.
Ja.
Und da ist die Atmosphäre echt cool. Da geht es dann auch so ein bisschen rauf und runter. Und ehe du dich versiehst, marschierst du da irgendwie im Viererschnitt durch die Gegend.
Ja, das darf nicht passieren. Scheiße, ja.
Ja, aber du kennst dich doch.
Ja, deswegen ja. Ich schreibe mir das mit dem Kulli so ganz dick auf. Die haben im Edding. Bleib vernünftig. Nick, bleib vernünftig. 4,22.
Ja, mega gut. Ach, das wird cool. Wetterprognose ist auch gut, ja.
Ja, es war Regen, dann war kein Regen mehr. Ich mache jetzt mal die Live-Wetterprognose nochmal gerade. Es war irgendwie aber trotzdem relativ warm, so 17 bis 19 Grad jetzt immer. Von daher, ja, müssen wir einfach mal schauen. Also jetzt ist wieder Regen angesagt so ein bisschen, aber nur morgens. Und ja,
ich finde, solange es trocken ist, ist ja okay.
18, 19 Grad um 15 Uhr, also wenn wir loslaufen, 13 Uhr Start, 17 Grad. Ja, dann geht es schon hoch, so bis 20 Grad. Das ist schon warm. Aber bewölkt. 20 Grad und bewölkt ist eigentlich, das passt. Das ist gut.
Ja, klar.
Kannst du T-Shirt oder Singlet, kurze Hose und dann ab dafür.
Ja, musst du wieder Flower Power Design von Berlin auspacken.
Ja, auf jeden
Fall.
Man muss mich ja sehen. Definitiv.
Nick, du bist fast 2 Meter groß. Du gehst da nicht unter. Also, da musst du dir keine Gedanken machen.
Flower Power und ab geht's. Sehr gut. Ja, schau mal, was wird, erzähle ich dann nächste Woche. Und ich würde sagen, damit machen wir hier bei der Episode einfach den Deckel drauf, oder?
Ja, also eigentlich ich bin mega gespannt. Ganz kurz noch, wie fährst du nach? Fährst du mit der Bahn, ja?
Ja.
Das heißt, du kannst dir das Race auch angucken, logischerweise.
Exaktamente.
Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich habe schon festgestellt, dass ich beim Freischwimmerkurs von meinem Sohn bin.
Ja, aber ja nicht 3 Stunden.
Wenn das... Nee, aber wir müssen ja hinfahren, frühstücken und so. Also ich kann da nicht vorher großartig, da bin ich so ein bisschen, ich muss gucken, wie ich das mache. Also
Real Life.
Vermutlich wird Zieleinlauf wird ja vermutlich irgendwie 11.15 Uhr sein. Und da steht Kaspar wahrscheinlich unter der Dusche. Vielleicht stelle ich ihn einfach unter die Dusche, nimm mein Telefon und setze mich daneben. Und er kommt da nach 30 Minuten mit völlig
verstrumpelter Haut
und aufgeweicht, kommt er da raus.
Am Zittern, blaue Lippen.
Nee, das macht Raven, Papa Görke natürlich nicht.
Kannst du ja dann mal nächste Woche erzählen, ob du das geschafft hast, irgendwo den auf dem Handy parallel den Zieleinlauf dir reinzuziehen oder ob es nicht geklappt hat. Sonst musst du das Rennen Real Life gucken, ist ja auch kein Problem. Du musst dann nur deine Finger fernlassen von Social Media, weil sobald du Instagram aufmachst, wirst du da alles sehen an Ergebnissen.
Das wird schwierig werden, weil parallel ist Training von Triathleten. Also sowohl die Triabolos als auch irgendwie Team Eisenhardt heißen die, was auch so ein Name ist, wo du denkst, oh Gott, wer hat sich das ausgedacht? Ein Team Eisenhardt ist, glaube ich, auf Bahn 2, auf Bahn 1 ist Freischwimmerkurs und Bahn 3 und 4 sind dann die Triabolos. Und ich glaube, da wird schon die Information vermutlich durchsacken. Also da sind halt schon ein paar, die begeistert dabei sind.
Oh.
Ich kann mir vorstellen, dass Team Eisenhardt, ich glaube, die sind eisenhart, die ignorieren das, die ziehen einfach durch. Aber bei den Triabolos, da sind dann schon so ein paar dabei, die zwischendurch mal aufs Telefon gucken.
Meinst du so mit Livestream am Beckenrand für die Pause, oder was?
Das wäre cool, so ein Screen da aufstellen, da wird keiner mehr schwimmen.
Ja.
Okay, bevor wir hier in den Belanglosigkeiten rumplätschern, Nick, dir ganz viel Spaß beim Wings for Life Run.
Merci.
Wie gesagt, ich tippe.
Dir beim Freischwimmerkurs.
danke. Und wir hören uns nächste Woche.
So ist es. Kilometer 37 wolltest du tippen, hast du gesagt. Das habe ich mitgenommen und werde alles tun, dass ich bis Kilometer 38 komme.
Mega gut. Ganz viel Spaß vor Eurosport 2 euch. Also ich glaube, dass sehr, sehr viele der Hörer am Screen sitzen werden und die Daumen drücken werden.
Ja.
Viel Spaß euch und wir hören uns nächste Woche.
Und noch, wenn ihr vergesst, das Probeabo zu kündigen, ärgert euch nicht zu dolle, weil der Giro kommt auch bald, der ist auch, den kann man auch gucken. Also,
ich ärgere mich einmal pro Woche, wenn PayPal wieder aufpoppt, 6,99 ein Eurosport. Aber nur kurz.
Und dann steckst du das Handy wieder in die Tasche.
Schönes Wochenende.
Tschüss.